Um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Hallo Alex.
Hallo Miriam. Guten Tag.
Guten Tag. Wie geht's dir?
Ganz gut. Ganz gut. Ja, das ist gut. Seitdem wir ja uns entschieden haben, ich weiß gar nicht, ob wir das offiziell gemacht haben, dass wir eigentlich nur noch einmal im Monat veröffentlichen.
Ja.
Das sollten wir vielleicht, ich glaube.
Hiermit jetzt
offiziell, und wir sollten das vielleicht auch irgendwo mal hinschreiben.
Alle vier Wochen,
ja. Ja, genau, alle vier Wochen, nicht mehr alle zwei Wochen. Ja, ist so ein bisschen mehr Zeit für manche Sachen. Das klingt total komisch, ne? Weil so die Aufnahme selber ist ja, was ist das? Ein Stündchen. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man da in einem Monat dran denkt, aber man trägt das, ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass du dir so ein Thema, wenn wir uns auf sowas einigen, dann so ein bisschen mitträgst und da so?
Ja, auf jeden Fall.
Total, ne?
Ja, weil man ja dann denkt, okay, welche Richtung habe ich vielleicht, also wo zieht es mich als erstes hin,
ja.
Und gibt es was man irgendwie, was wir dann meistens erst im Gespräch oder was man dann merkt, ob man was übersehen hat oder was es da noch alles gibt, meistens. Würde ich sagen, gehe ich aus einer Folge raus und denke, ah ja, genau, und jetzt noch das und
jetzt
das.
Machen wir die nämlich nochmal von vorne.
Das machen wir ja nicht, wir schneiden auch nicht, nee, und nee. So. Also das muss man hier vielleicht auch nochmal sagen, neben den vielen sehr stark produzierten auch Podcast-Formaten, die es ja gibt. Wir treffen uns eine Stunde und dann hört ihr das eine Stunde.
Genau.
Von daher.
Genau.
Ja.
Ja, weil, also natürlich kann man das machen, ne? Also wir hatten ja auch schon mal hat uns ja schon mal jemand geschrieben mit so Ideen, wie man diesen Podcast hier noch verbessern könnte. Auch zum Beispiel mit der Idee, dass man sowas aufnimmt und dann vielleicht aus diesem Gespräch heraus dieses Thema nochmal aufnimmt und quasi mit, so wie du gerade gesagt hast, mit allem, wo man so hinterher denkt, das hätten wir noch drin mit Rainer und das.
Ja.
Ja, das kann man machen, aber A, kann das endlos werden und B, muss man auch dann mal ganz ehrlich sein, das kostet dann wirklich viel Zeit. Das ist am Ende viel Zeit, die da drauf geht, die ja, auch wenn das Spaß macht, unsere Lebenszeit ist und ne, das wird ja im Zweifel erstmal nicht bezahlt. Das heißt, man muss gucken, dass das einfach eher eine Sache ist, die einem Spaß macht. Womit ich meine, diese viele Schneidearbeit ist nicht gerade großer Spaß.
Ja, das stimmt. Nein, ich freue mich aber immer, wenn es dann das Feedback gibt und irgendwie, wenn man dann auch im Analogen sich dann nochmal drüber unterhält, weil sich dann irgendwie nochmal toller auch Gespräche ergeben und man denkt, ah ja, genau, Mist, das wäre auch ein toller Aspekt gewesen und das auch, von daher diese Idee irgendwie nochmal anders dran anzuknüpfen, vielleicht irgendwann, möchte ich noch gar nicht komplett verwerfen, aber ja, für jede Folge wär's momentan ein bisschen viel. Erstmal wollen wir neue Themen einstellen,
ja, total.
Oder? Also es gibt ja noch so vieles.
Boah, ja, vor allem haben wir in jeder Episode mindestens einmal den Moment, das müssen wir auf jeden Fall nochmal, da können wir nochmal drüber sprechen. Und weißt du, was passiert? Wir haben trotzdem dann nächsten Mal ein anderes Thema.
Also noch ist zu viel auf dem Tisch.
Ja, noch ist viel auf dem Tisch und die Themen, die uns so einfallen, sind dann auch wirklich Themen, die, wo man sehr viel explizit recherchieren muss. Zum Beispiel hat uns jemand geschrieben, was ich total cool fand, die Idee über so Fotografie-Plattformen mal eine Episode zu machen, also was es da so alles gibt, ne? Was es mal gab, Flickr, Tumblr, das ist aber was, das bedarf wirklich viel Recherche vorab, was es gab, wie lange es das gab, wie das überhaupt funktioniert hat, weil das ist sagen wir mal, Faktenwissen, was zum Beispiel ich überhaupt nicht so mit mir rumtrage. Und das würde schon einiges an Vorarbeit bedürfen, ne? Wenn wir so ein Thema haben wie heute, das hat man schon mal irgendwann, ich sag mal vorsichtig, recherchiert oder sich damit beschäftigt oder ist auf unterschiedlichste Wege da reingestolpert oder hat sich anderweitig dafür interessiert, aber so ein Thema wie Fotografie-Plattformen oder so oder von Claudia Kosave, schöne Grüße, der Einwand, wir könnten doch auch mal eine Episode zum Thema Fotografie und Film machen. Ja, finde ich mega cool. Aber das bedarf viel Vorbereitung und wir müssten, also ich glaube, wir beide hatten da ja auch schon drüber gesprochen, wir müssten uns vorher voll viel angucken. Wir müssen anfangen zu glotzen.
Ja, da muss ich erst irgendwie eine Popcornmaschine aktivieren. Aber ja, oh Gott, ja, eine Chronik der Fotoplattform, das wäre auch natürlich ein schönes historisches Thema auf
das
jeden Fall.
Toll,
also
ne?
Neueste Geschichte.
Ja, ja, aber das ist, das sind dann, glaube ich, auch so Themen, die, da muss man fast dran gehen, als wenn man einen Text drüber schreibt. Ne? Also du musst richtig viel vorher zusammensuchen.
Aber kommen wir doch mal auf das heutige Thema, denn ich glaube, das hat uns auf unterschiedliche Wege sowieso schon beschäftigt und genau und irgendwie schon erreicht. Und das hast du in den Raum geworfen.
Ja, Stillleben.
Stillleben.
Jetzt, es klingt wahnsinnig allgemein, ne? Aber weil ich immer denke, Stillleben und Fotografie sind so, das passt so gut. Also es,
Warum?
Also das ist natürlich aus der Malerei heraus, keine Ahnung, 17. Jahrhundert, Niederlande, da kommt das so her. Aber es gibt Formen von Stillleben in der Fotografie oder überhaupt Stillleben mit dem Medium des Fotografischen, finde ich irgendwie spannender. Ich weiß nicht warum, weil es diesen deutlich direkteren Realitätsbezug gibt eventuell, weil ich bin mir unsicher und ich habe dir ja auch vorher geschrieben, dass es so einige Namen gibt, die dann sofort in meinem Kopf auch aufploppen, zu denen wir später kommen. Aber könntest du die Frage klären, was überhaupt genau ein Stillleben ist?
Ja, der Name trägt es ja schon ein bisschen mit sich, obwohl dann kommen unterschiedliche Aspekte rein. Also ja, das Stillleben ist nicht genuin fotografisch, sondern kommt aus der bildenden Kunst. Klar, hast du auch schon angemerkt, da sind wir in der Malerei und ja, klassischerweise irgendwie in der altniederländischen, also dann als eigenständiges Genre in der Kunst. Aber das Interessante ist ja eigentlich, dass man dann sagt, okay, es sind unbelebte Dinge, die arrangiert werden, um nicht nur diese Dinge zu zeigen, sondern eigentlich auch immer eine allegorische oder symbolische Sprache zu bedienen, also eine Deutung aus diesen Dingen heraus. Und das finde ich ganz interessant, weil wir in der Entwicklung, glaube ich, des Stilllebens ja schon dann sagen können, dass das ganz unterschiedlich dann gehandhabt wird. Und wenn ich jetzt einen ganz großen, schnellen Sprung mache, kann man dann überlegen, inwieweit die Werbung das dann im Sinne des Konsums genutzt hat, diese Zweideutigkeit des Darstellens und des Versprechens oder Ausdeutens, dass man dann, dass auch in der Werbefotografie ja das Stillleben eine große Rolle spielt. In der Mode spielt es eine Rolle. Also es hat ja was sehr Angewandtes dann bekommen, neben diesen religiösen Assoziationen, die am Anfang in der bildenden Kunst so sehr auch eine Rolle spielten. Und genau, und dann sind wir also unbelebte Dinge. Dann könnte man sagen, inwieweit dann Belebtes auch in ein Stillleben Einzug halten darf, inwieweit was dann belebt und unbelebt eigentlich ausmacht. Also ist das auch etwas, was Gebrauchsspuren trägt, darf der Mensch mit reinkommen oder nicht, dürfen, ja, also so, also was findet sich in, welche Dinge finden sich in einem Stillleben, ist eine Sache, glaube ich, die ganz unterschiedlich gespielt wurde. Und genau, und dass das Stillleben dann in der Fotografie von Anfang an ja auch, können wir sagen, also alle Pioniere des Mediums haben Stillleben gemacht, aus praktischen wie sicherlich auch künstlerisch interessierten oder ambitionierten Absichten, dass das schon einfach zur Fotografie von Anfang an dazugehört, macht es ja total logisch, dass man sagt oder lässt das nachvollziehen, jedenfalls historisch, dass Stillleben und Fotografie zusammengehören, würde ich auch sagen. Ich habe nur immer ein, also lass mich, also genau, ich habe immer am Anfang oder als du das reingeworfen hast, das Thema, dachte ich erst, ah, okay, ja, können wir machen. Und hatte aber, hab gedacht, was ist denn daran so spannend? Weil das Stillleben ja jetzt nicht sofort schreit, oh, da ist jetzt...
Das ist aber richtig geil, meinst du?
Ja, das ist jetzt so Avantgarde, da hole ich man jetzt richtig was raus. Aber genau, da überzeugt mich heute, dass wir das
Nee, können. Gar nicht. Also vielleicht ist das Thema deshalb für mich so interessant, weil ich mir nicht immer sicher bin, wann ein Stillleben ist. Ich meine, du hast ja gerade eben so eine grobe Definition abgegeben, mit der ich ja eben nicht ganz einverstanden bin.
Was möchtest du
also dieses, ergänzen? Dass es unbelebte Dinge sind und zum Beispiel, okay, unbelebte Dinge würde ich fast gelten lassen, stelle ich jetzt kurz hinten an. Der Gedanke, was ist denn, wenn ich ein Foto von einem Haus mache? Warum ist das kein Stillleben? Warum würde niemand sagen, das ist kein Stillleben? Das ist ein Stillleben. Warum würde das niemand sagen?
Es würde wahrscheinlich niemand sagen, wenn wir darauf kommen, was das Genre ausmachte in der Malerei, war es eben nicht die Darstellung des Hauses, sondern die Darstellung auf dem Tisch.
Genau. Das ist das, was ich meine. Irgendwie hängen wir da dran, dass ein Stillleben ein Arrangement ist, was irgendwie auf einem Tisch oder, naja, was irgendwie auf etwas anderem stattfindet. Also, irgendwie hat man sich daran gewöhnt. Ja, es ist ja nicht immer nur Tische, ne? Obwohl doch, nee. Selbst dieses, was, oh Gott, jetzt fällt mir gerade dieses Bild an. Dieses Bild von diesem Becher im Flugzeug, Licht von draußen. Ist das nicht Eggleston?
Ja, weißt könnte du? Sein. Ja, ich hab's voll Augen, aber ich.
Ich glaube, das ist Eggleston, frühe Farbfotografie. Wahrscheinlich Eggleston. Hoffentlich. Straft uns.
ja.
Ne, da, okay, findet
sonst
auch
kommt
theoretisch.
Der Fotogeist und.
Genau. Ist das auch noch, ist das schon nicht mehr Stillleben? Ist das Stillleben? Sind manche Bilder von Wolfgang Tillmann, sind das alles Stillleben? Bloß weil die Dinge kleiner sind und irgendwo drauf liegen, auf einer Fensterbank oder.
Eine arrangierte Komposition, das kann natürlich vieles sein.
Na, genau.
Vielleicht ist das der spannende Punkt. Also inwieweit wir in moderneren Interpretationen nicht mehr die Ordnung der Dinge im Vordergrund steht, sondern eigentlich auch dass also die stillstehenden Objekte des Lebens aufgegriffen werden in all ihrem Chaos oder Zufälligkeit. Das könnte man vielleicht als die moderne Variante des Stilllebens bezeichnen.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass man sich irgendwann von solchen starren Formalia, Regeln würde ich jetzt nicht sagen, also Formalia wie zum Beispiel, ne, findet auf einem Tisch oder Sachen, die irgendwo drauf liegen, dass man sich davon löst, um, naja, nicht zeitgenössischer zu sein, sondern dem Ganzen etwas hinzuzufügen vielleicht einfach. Und
ja, das absolut. Also es hat ja, Entschuldigung, aber es hat ja auch schon, es gab ja auch lange Zeit in der Malerei den sehr dunklen Hintergrund dann, also wirklich die komplette Fokussierung auf den Tisch und die arrangierten Objekte, die Vielzahl dieser Objekte. Und auch dort kam ja dann schon ein Turn herein, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt kommt noch Raum hinzu oder der Hintergrund muss nicht mehr komplett ins Dunkle getaucht werden, um diesen Fokus zu setzen, sondern dann wurde es eher chaotischer, wimmelbildiger, vielleicht wenn man so will, ausufern da das ganze Arrangement. Und ich glaube auch, dass man das Stillleben immer wieder neu interpretiert hat oder irgendwie immer wieder neu ausgeformt hat. Sonst wird es sicherlich nicht bis heute immer wieder auch Fotografen, Fotografinnen geben, die das aufgreifen, das Genre.
Ja. Ja, ich fand's, ne, du hast das ja eben auch gesagt, dass ganz oft das Stillleben auch ausmacht oder ausgemacht hat, dass es nicht einfach das Abfotografieren von Dingen ist, sondern dass das abgeschlossene Bild in sich, das heißt, das Aufladen mit Bedeutung, also besonders sowas wie diese Vanitas-Motive, ne, Kerze, Totenkopf, Blumen, Uhren und was auch immer, also Vergänglichkeit. Und ich glaube, dass sich das mittlerweile extrem gut gelöst hat. Also von diesem Vanitas-Moment, der zwar immer noch mal wieder auftaucht, aber ich erkenne zum Beispiel mittlerweile, würde ich sagen, ein Stillleben, auch wenn es diese ganzen Motive nicht hat. Und wenn es gar keine eigene Erzählung im Bild hat, da sind wir bei unserer letzten Folge mit dem Narrativ und den Erzählungen, weil ein Stillleben, und das gab es aber auch früher schon, ja auch ist, wenn zum Beispiel so wie Renger Patsch in den 20er Jahren manchmal so Gläser fotografiert hat oder so. Das ist für mich auch ein totales Stillleben. So, würde ich sagen, da ist kein Vanitas drin, da ist keine große Erzählung drin. Es sind ja ursprünglich mal Ideen von Produktbildern gewesen, womit wir natürlich jetzt auch einen guten Spagat zur Werbung machen können. Aber das ist das Abfotografieren von Dingen, aber auf eine andere Art und Weise, ohne nur die Dinge zu zeigen. Also bei den Patschbildern ging es ganz viel auch um diese Schatten, glaube ich, und um die Reflexionen, das Licht durch das Glas und so Sachen, die eine Person wie Hans Hansen dann natürlich auch später gemacht hat.
Da lacht er schon.
Hans Hansen, ist der toll.
Ja. lass uns gleich in ihm schwelgen. Ich würde gerne noch einen Gedanken vorab aufgreifen, der sicherlich auch genau dann die Brücke mitschlagen kann zu Hans Hansen. Und zwar, weil du das gerade angesprochen hast mit dem Schattenverlauf, mit der Ausgestaltung. Das hat ja auch unglaublich viel mit Lichtsetzung, technischer Präzision, Studioarbeit zu tun, also einer auch Darstellung des handwerklichen Könnens.
Mhm.
Und ich würde sagen, das ist ja auch etwas, was schon im Stillleben immer wieder auftaucht, dieses handwerkliche Können, dieser sehr bewusste Einsatz der Technik oder ne, ob das das Malen des Lichts ist oder das Setzen des Lichts für die Fotografie und dann in der Produktfotografie, dass das so ein also dass man nach Exaktheit oder eben nach
Präzision,
ja genau, dass man wirklich da dieses Streben und Ausführen und Vollenden in dem Bild aussieht, das verbindet sich ja auch einfach so unglaublich mit Stillleben.
Aber beeindruckt dich sowas, wenn sowas so technisch so präzise ist?
Ja, schon.
Ja, warum?
Tja, weil ich bin ja keine fotografische Praktikerin. Und wenn eine Präzision zusammenfällt mit einer ästhetischen Bildsprache, mit einem Konzept, dann schätze ich das, ja. Mhm. Also dann kann ich das sehr wertschätzen.
Okay. Aber ist es für dich jetzt auch nicht immer zwingend erforderlich, dass da sichtbare technische Präzision drin ist, weil ich das Gefühl habe, dass in zeitgenössischeren Arbeiten, das ist aber dann nicht mehr die Richtung Werbung und Commercial-Fotografie, sondern eher im künstlerischen Bereich, diese sichtbare Herausstellen von technischer Präzision nicht viel vorhanden ist, sondern das ist dann tatsächlich eher die Bildidee, die Umsetzung. Also wenn ich an Stillleben denke, an zeitgenössische Stillleben, die aber ganz klassisch nach so an diese Tradition aus dem 17. Jahrhundert anknüpfen, dann sind das diese Bilder von Lia Dias zum Beispiel.
Ah ja, ne? Tempora Morte.
Tempora Morte, diese Plates, die sie gemacht hat. Das ist ja jetzt nicht das, was man unter klassischer technischer Präzision bezeichnen würde.
Sind ja auch nicht im Studio entstanden.
Nee, aber meinst du, dass man technische Präzision nur im Studio produzieren kann?
Nein, das meine ich nicht, aber ich habe gerade mit Studierenden viel über das Studiofotografie nachgedacht, über das Studio. Mhm. Und da haben wir viel über Präzision und Kontrolle und auch die Aspekte eben, was diesen Raum ausmacht, gesprochen. Und deswegen kam ich da gerade drauf gedanklich, weil ich dachte, ja, das ist natürlich, also das Stillleben im Fotostudio arrangieren, dann herausarbeiten, das ist ja etwas, das hat für mich so eine Art von unglaublich konzentrierter Werkstattarbeit, die ich mir vorstelle oder die man ja manchmal auch mitbekommen kann, die ich für ein großes handwerkliches Können halte und eben da auf jeden Fall auch einen Wert drin sehe. Und wenn das Stillleben, die Anmutung des Stilllebens und die Idee des Stilllebens aufgenommen wird, aber außerhalb passiert, sind ja noch andere Parameter beteiligt. Und dann ist man ja in einem, also entweder eben auf der Straße oder in anderen Umgebungen. Und dann wird sich für mich Präzision nicht unbedingt in jetzt ein gutes Stillleben nicht unbedingt in dieser technischen Präzision für mich ausformen müssen. So. Jetzt war ich ganz lang. Aber ja, also deswegen habe ich jetzt irgendwie gerade gedacht, ja, das Studio, das schirmt einen so ab.
Ja.
Im positiven Sinne. Und da würde ich sagen, das ist, also ich weiß es nicht, sag du es mir als Fotograf, als Theoretikerin würde ich denken, das Studio gibt einem da schon eine andere Möglichkeit der Konzentration, als es dann in anderen Umgebungen möglich ist.
Oder? Ja, also dem würde ich erstmal grundsätzlich zustimmen. Was es auf jeden Fall macht im Studio, ist es, glaube ich, künstlicher. Es macht alles, es macht den ganzen Gedankengang irgendwie künstlicher, weil das, natürlich kann man das alles auch außerhalb des Studios herstellen. Aber der Aufwand ist noch viel größer. Ne? Also, und nicht so konzentriert. Also, jetzt muss man natürlich auch unterscheiden. Reden wir jetzt von Studiofotografie im Sinne der Werbung, wenn es um Stillleben geht oder um Stills. Und man in der Werbung wird es ja ganz, ganz häufig einfach mit Still abgekürzt. Da ist nicht mehr viel Leben drin, ist nur noch still. und da hängen so viele andere Faktoren dran bei der Produktion von solchen Bildern, dass es, glaube ich, nicht nur darum geht, dass man sich abschirmt, sondern dass man einfach die volle Kontrolle hat über alles. Also es geht darum, die komplette Kontrolle über alles zu haben. Mhm. Also über das komplette Bild, nicht nur was man sieht, sondern wie man das sieht, das heißt, mit allen möglichen Mitteln, die du hast, fängst du an, nicht nur mit Licht hinzugeben, also über Blitze, sondern eben auch mit anderen Dingen, ob das Filter sind oder schwarze Pappenflags, whatever, mit allem hier und da wird so lange rumgebastelt, bis etwas so aussieht, wie es aussehen soll. Das ist das kann zu einem sehr, sehr großen Aufwand werden. Für ein ganz, ganz kleines Bild, ne? Also wenn man mal bei so, aber bei so Stills dabei war, ich habe viel bei Still Life Fun, wie man so schön sagt, auch assistiert und mache auch selber, witzigerweise mache ich ja selber welche auch für Geld, habe ich vor zwei Wochen sogar wieder. ja, ich würde es aber gar nicht als Stillleben bezeichnen. Das waren Produktfotos.
Was ist denn dann da der Unterschied?
Dass es nur darum geht, dass dieses Produkt gut aussieht. Dass zum Beispiel, wenn du eine Flasche fotografierst, dass diese Flasche auch rund aussieht. Dass die einen Lichtverlauf drauf hat, der rund ist, nicht einfach nur flach, sondern der von hell zu dunkel geht. Dass oben der Deckel eine Lichtkante hat, die den Deckel rund werden lässt. So, also das sind dann so Einspiegelungskram und so ist das. Das ist ziemliches Gebastel. Und das ist draußen zum Beispiel deshalb so schwer möglich, weil sich alles in so einer Flasche spiegeln würde. Also oder in Gläsern, wenn du Glas hast oder überhaupt spiegelnde Sachen, gehst du aus dem Grund schon damit ins Studio, weil du die Kontrolle darüber hast, was sich in dieser Flasche spiegelt.
Aber dann wäre der Unterschied auch zwischen Produktfoto und Still-Life, dass wir im Still-Life immer ein Konzept oder eine größere Idee mit transportieren, im Gegensatz zum Produktfoto, was das Objekt sein lässt?
Ja, gibt Frage. Ja noch, jein. Also in meinem Verständnis jein, aus dem einfachen Grund, weil es einfach darauf ankommt, was am Ende der Zweck ist. Ne? Also du kannst auch Stillleben mit Produkten machen.
Ja.
Ne? Da bist du dann am Ende bei so jemandem wie Hans Hansen, der mit Produkten Stillleben produziert hat oder komplett eigene Formen gefunden hat, also der in Produkten ja immer irgendwas gesehen hat, das zeichnet ihn ja so aus, meiner Meinung nach, und sie auf seine Art und Weise, also der hat eine Autorenschaft in seinen Bildern irgendwie vorhanden gehabt und hat nicht einfach nur ein auswechselbares Produktbild gemacht, was einfach nur das Produkt gut zeigt. Das heißt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, irgendwas für einen Online-Shop oder sowas zu fotografieren, dann geht es erstmal darum, dass das Produkt gut aussieht. Da kannst du nicht anfangen sagen, wir machen jetzt hier so ein bisschen blau und da so ein bisschen grün und da drehen wir das Ganze mal um und zeigen es mal von unten und dann zeigen wir es mal von oben.
Ja, aber weil du da ja dann an diese Produktechtheit gebunden bist im Sinne von ein Kunde, eine Kundin bestellt dieses Objekt und es soll bitteschön genauso rosa, grün, groß und oder klein sein wie abgebildet. Also sehr in dieser Nutzfunktion. Mhm. Und wenn wir jetzt bei Hans Hansen sind, dann hat Hans Hansen doch, wie du es ja auch schon gesagt hast, ja nicht mit dieser eindeutigen Zweckfunktion die Bilder gemacht, sondern hatte ja wirklich da...
Ja, ja, das stimmt. Also er hat ja auch so Glasformen und von Wirkala, von einem Designer, fotografiert.
Mit denen hat er angefangen?
Mit denen hat er quasi so mal angefangen, so richtig. Also nicht ganz, aber ja, also ich glaube, wenn das hier veröffentlicht ist, läuft die Ausstellung schon im MKG, die Hans-Hansen-Ausstellung.
Ja.
Und da ich mich für diese Ausstellung mit ein, zwei seiner Weggefährten unterhalten durfte. Und auch mit Hans Hansen, hat Hans Hansen was Tolles gesagt, sagt er auch, kann man in der Ausstellung hören, dass Wirkala ihm den tollen Satz gesagt hat, machen Sie kein Bild von dem Objekt, sondern über das Objekt. Und das ist aber genau das, was Hans Hansen dann durchgezogen hat. Also ich glaube, das steht so ein bisschen über allem, was er so macht, dass er Bilder nicht nur von den Objekten, sondern auch über die Objekte gemacht hat. Naja, dieses Bild, was das MKG jetzt, glaube ich, gerade auch überall zur Promo nutzt, also für Pressezwecke, ganz oft diese Linsen, die Objektive, so aufgereiht, wo er einfach nur aus diesen Linsen plötzlich so Formen gemacht. Also ich kann, es ist schwer zu erklären. Muss man sich angucken. Einfach auf die Seite vom Museum für Kunst und Gewerbe gehen. Wir verlinken das und da ist dieses Bild auch zu sehen. Das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, weshalb sie das wahrscheinlich dann auch für Pressezwecke nutzen. Wie man aus einem Ding, aus einem Produkt, über ein Produkt mit einem Bild etwas aussagen kann.
Ja.
Und das hat er in wahnsinnig vielen Bildern gemacht. In unfassbar vielen Bildern. Also nachdem ich jetzt so rausbekommen habe, was der wirklich alles gemacht hat und wie viel der gemacht hat, wovon kaum einer was gesehen hat oder so. Und das wird auch alles nachher zu sehen sein oder ist zu sehen in dieser Ausstellung. Also diejenigen, die das hören, da läuft die Ausstellung schon. Ist toll. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift und sehr auf Hans Hansen gekommen.
Das macht gar nichts.
Ich wollte aber nicht bei dem. Ja, ich weiß. Ja, wir sind beide. Ich weiß das ja auch. Du bist ja auch so eine kleine Hans Hansen Verehrerin. Ja. Und ich bin ja auch Hans Hansen Verehrer.
Es ist einfach es ist ja vorab schon auch ein Buch erschienen im Spectre Books Verlag, was man auch empfehlen kann oder würde ich auf jeden Fall als Empfehlung an dieser Stelle aussprechen. Ja. Hans Hansen Analog heißt das auch einfach nur. Da hat man dieses Schnörkellose gleich auch im Titel und findet viele, also da hat er seine Arbeitsgerätschaften, sein Studio.
Ja, seine ganzen Studiogewerkschaften. Genau. Alles super geil.
Genau in Szene gesetzt oder arrangiert für dieses Buch. Und ein toller Gedanke, einfach das, was einen umgeben hat im Arbeitsleben, nochmal genauso aufzunehmen.
Naja, er hat was total Schlaues gemacht. Ne? Das zeichnet das ja auch so aus und das ist ja das Beeindruckende an ihm, dass er sieht das halt. Es klingt so banal, ne? Aber der hat das gesehen. Und ich weiß gar nicht wer, ich glaube, Marlies Klosterfelde-Wenzel, das war die Foodstylistin vom Stern früher, mit der er ganz viel für Essen und Trinken und so fotografiert hat.
Da habe ich ja auch Stern, viele Bilder von gesehen, ja.
Und die hat auch mal gesagt, ne, das war halt so sein Ding, ne? Der hat das gesehen. Der hat irgendwo was gesehen und hat sofort gesehen, wie man davon ein Foto machen kann oder wie man damit ein Bild machen kann. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel Zeit meines Studiums immer so oder auch hinterher, kurz nach dem Studium, so wahnsinnig neidisch war, weil ich das nicht habe. Also muss man, so ehrlich muss man einfach mal sein. Ne? Also das ist schon ein ganz großes Kino. Da, natürlich gibt es viele andere, die das auch können. Ne? Wir tun jetzt gerade so, als wäre Hart Hansen komplett alleine. Aber der hat das halt lange durchgehalten. Und er hat, also ich behaupte jetzt mal in dieses Mikrofon hier rein, Hans Hansen hat nur sehr wenig Schrott fotografiert in seinem Leben.
Adam.
Also der hat ziemlich wenig Müll gemacht, glaube ich.
Damit hängst du dich jetzt überhaupt nicht aus dem Fenster, Alex. Aber
nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so ein feines Händchen hat, der so einen Blick für bestimmte Sachen hat, dass der Sachen fotografiert, wohin der sagt, was ein Schrott. Mhm. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe aber auch mal so Kochbücher gesehen aus den 90er Jahren oder so. Da würde ich sagen, ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Mag damals cool gewesen sein, aber das Essen sieht nicht sehr lecker aus.
Also das ist vielleicht aber auch ein Thema für sich. Also zeitgenössische, also die Zeit, die, nein, Moment, andersrum. Das Kochbuch oder Fotografie für Kochbücher und ihre zeitgenössische Ausformung. Ich glaube, da kannst du, es gab ja so tolle Ausstellungen auch über Food Photography. Ich finde, das ist schon sehr, da kann man viel Zeitgeistiges oder auch eben.
Total.
Also wie Moden eigentlich, wie so Tischgestaltung oder Foodgestaltung ablief, das ist schon verrückt. Also das ist auch ein spannendes Thema, Food Photography.
Ja, ich finde Food Photography voll geil. Ich finde es richtig, also ich habe ja auch viel bei Foodfotografen gearbeitet und ich habe auch meinen, ein sehr guter Freund von mir, ist ein richtig guter Foodfotograf, noch aus dem Studium raus, den gehe ich auch in 2 Wochen, der wohnt in Düsseldorf, wenn wir sehen uns in Köln, oder? Ja, genau, und da bin ich vorher in Düsseldorf und bei ihm werde ich auch übernachten, immer noch ein ziemlich, wahnsinnig guter Food, er hat glaube ich nicht mal der benutzt kein Social Media und der arbeitet echt viel. Der hat keinen Social-Media-Account zum Beispiel, ist ihm alles zu viel und der ist unfassbar.
Das ist der neue Luxus, kein Social-Media-Account.
Ja, nee, das ist so, aber also
oder wenn ich dich da, ist, also Food-Fotografie würden wir, aber sind wir uns da eigentlich auch unter Still-Life?
Ja, voll.
Gut.
Ich, also absolut.
Ich klopf nur nochmal.
Für mich ist das, nee, total.
Dass das ja auch eins eben ist oder ein Genre ist, was da absolut mit reinfällt. Produktfotografie, Foodfotografie.
Ja, aber eben total abgekoppelt von dieser losen Definition, die du am Anfang gegeben hast, dass es immer in dem Bild auch viel um Bedeutung geht und so. Das ist das Stillleben in der Kunst, würde ich sagen. Aber das Stillleben in der angewandten Fotografie, wenn man das so weit nennen kann, ist nicht immer nur Produkt. So, das wollte ich gerade eben auch sagen. Ne? Wenn man sagt, man hat ein Produktfoto, das muss dann so und so aussehen, wenn man eine Flasche fotografiert oder ein Glas oder was auch immer. Gegenstände, dass die so aussehen, dass man sie versteht. Ne? Das klingt so Banane, aber am Anfang des Studiums scheitert man noch sehr stark daran, einen einfachen Gegenstand so zu fotografieren, dass man versteht, welche Ausmaße dieser Gegenstand hat. Also ganz zum Beispiel eine Tasse. Du kannst eine Tasse einfach cool von der Seite fotografieren, dann hat die eine tolle Fläche oder so. Du kannst sie aber auch so fotografieren, dass du verstehst, dass es ein dreidimensionales Objekt ist. Und das machst du über Perspektive und Licht und Lichtverläufe und solche Sachen. Und da ist dann, das ist dann nur das Bild an sich. Und dann gibt es aber irgendwo noch ein Zwischending, das ist so das, ich nenne es jetzt mal das Imagebild. Ne, also geh auf eine nicht näher benannte irgendeine random Seite, wo Produkte verkauft werden. So meinetwegen am besten von einer Firma selber, nicht so E-Commerce-Plattformen, also nicht jetzt das große A oder keine Ahnung welche, sondern von irgendeiner Firma. Und dann findest du dort ja nicht nur die Bilder vor weiß oder das coole einzelne Produkt, sondern du wirst dort ja auch immer so Imagebilder finden, wenn es um einzelne Produkte geht, wo arrangiert ist, wo mehrere Produkte zusammen irgendwo stehen, wo sie vielleicht sogar irgendwo draußen arrangiert sind. Das sind dann so Zwischendinger, so wo ich sagen würde, da manchmal löst man sich da auch vom Studio und dann wird dann einfach mal, mittlerweile passiert das häufiger, dass zum Beispiel Kleidung einfach irgendwo auf einer Tischtennisplatte schnell zusammen, dann hast du eine Stylistin dabei und sagst, komm, wir machen hier auf der Tischtennisplatte noch schnell 5 T-Shirts, 2 Schuhe und leg die mal dahin und du lachst so ein bisschen.
Nein, ich habe gerade überlegt.
Ich war dabei. Ich war genau bei solchen Sachen dabei.
Mir ist nur gerade durch den Kopf gegangen, wenn man dieses Foto dann an einer weißen Wand zeigt mit der Bildunterschrift 5 T-Shirts und 3 Tassen, geil. Sind wir dann bei Konzept.
Nee, sind wir nicht. Und weißt du, woran das liegt? Ja. Und das finde ich total interessant. Ich finde den Gedanken total gut. Ist man leider nicht. Genau. Ist man nicht. Und das hat den Grund, weil die Bilder immer noch nach Verkauf aussehen. Die Sachen sind immer noch, es wird so lange hin und her geschoben, bis auch wirklich alles erkannt wird. Ja. Ne? Weil, und das muss man auch zur Entschuldigung sagen, ich glaube, da haben wir haben da am Anfang schon mal drüber gesprochen, letztes Jahr in einem Podcast habe ich das schon mal erwähnt, dass ein großes Problem bei Produktfotografie ist, wenn du was Falsches zeigst oder Sachen falsch zeigst, dann kommen die Kunden hinterher und pissen dir an den Karren. Und sagen, einen Moment mal bitte hier, da sind aber 5 Erbsen mehr auf dem Bild als in der Packung. Wo sind denn die Erbsen? Wieso sind denn da nicht die 25 Erbsen anstatt die? Und ich habe nur 23 oder die Schuhe, die haben ja eine rote Sohle, das habe ich auf dem Foto aber nicht gesehen. Das heißt, du musst immer gucken, dass der ganze Furz abgebildet ist. Entschuldigung, dass ich so salopp daherkomme. Weil das treibt viele in den Wahnsinn. Also ich weiß, dass auch viele Leute, die an solchen Bildern beteiligt sind, oft davon genervt sind, dass die Bilder am Ende so aussehen, wie sie aussehen. Weil man die ganze Zeit darauf achten muss, dass auch alles irgendwie irgendwo einmal zu sehen ist. Ne? Wenn du ein Set aus 2 Paar Schuhen und 3 T-Shirts zeigst, dann müssen die auch irgendwie so zu sehen sein. Da kannst du nicht sagen, er sieht jetzt halt blöd aus, machen wir anders.
Aber dann sind wir ja da nochmal in dieser Richtung des, was ist die Logik des Bildes? Hier ist es dann klar, der Nutzen dieser Objektdefinition, dass man eben, was du gesagt hast, die Schuhsohle erkennt, das Material, die Farbe, die Dimension, wie auch immer. Und dann ist man ja aber, dann gibt's noch diesen Aspekt quasi des ästhetischen Ausdrucks, Stichwort Autorenschaft, Bildsprache, Idee des Objektes wird transportiert über, dann sind wir auch, finde ich, bei diesem Aspekt des Designs in der Fotografie irgendwie, dass man sagt, okay, wie ich es aufnehme, folgt einem Zweck, aber nicht eben diesem 1:1, sondern der Übersetzung oder der Vermittlung. Und dann haben wir ja aber auf gar keinen Fall in diesen Bildern das, was so stark aus dieser Tradition des Stilllebens kommt, Stichwort Vanitas oder Vergänglichkeit und so. Also all dieses Allegorische oder Übergeordnete, das fällt ja dann weg. Das ist ja dann absolut quasi die...
Dem wird sich aber trotzdem bedient.
Ja.
Es wird sich trotzdem ganz oft dem Ganzen bedient, ohne den Inhalt mitzudenken. Mhm. Es wird sich nur der Oberfläche, also man sieht dann zum Beispiel, hier, da waren Bilder, da lag was und floss so an der Kante runter. Und einfach nur, weil es gut aussah, wird sich dem bedient, ohne darüber nachzudenken, dass hier natürlich eine ganz andere Erzählung dann in diesem Bild drin ist. Und so passiert es ja leider häufig, das kann man, glaube ich, ein bisschen verallgemeinern, dass sich aus der bildenden Kunst gerne bedient wird, aber nur der Oberflächen, nicht der Inhalte. Es sind die bildende Kunst kümmert sich im besten Fall darum, dass man inhaltlich über irgendetwas erzählt oder irgendwas zum Ausdruck bringt oder wie auch immer. Und in der angewandten oder Werbefotografie wird sich gerne der Oberfläche einfach bedient, dass etwas so aussieht wie in der bildenden Kunst. Aber der Inhalt ist eigentlich, kauft bitte den ganzen Scheiß, den wir
Es wird sich der Sprache bedient, nicht der Idee.
Oh ja, schön gesagt, oder? Genau
das
so.
Das ist einfach dann der Knackpunkt oder
genau.
Die
Vorstellung. Ja, und jetzt muss ich trotzdem, bin ich wieder derjenige, der die Menschen verteidigt, die an solchen Werbeproduktionen beteiligt sind. Die machen da auch intern keinen Hehl draus. Es ist aber auch so, dass Werbebilder nun mal auch komplett anders funktionieren. Sie müssen viel schneller funktionieren. Da steht keiner lange davor und sagt, schön, so hänge ich mir das jetzt auf. Brauche ich davon ein Triptychon, weil die sich bedingen und weil ich dann mehr erfahre über irgendwas oder was löst das aus oder habe ich überhaupt ein Gefühl dazu, sondern es ist ja einfach nur, bleib dran kleben und umso öfter du siehst, umso mehr glaubst du irgendwann, dass diese Firma irgendwie was Cooles für dich parat hat. Und es ist ja mitnichten so, als wenn komplett blind dort gearbeitet wird mit Bildinhalten. Sie sind nur total vereinfacht. Also es ist ja ganz oft einfach. Du kannst fast dran ablesen, ob du gemeint bist oder nicht. Mhm. Ne? Also interessierst du dich, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Sport, Tischtennis oder sowas. Und dann siehst du, dass Sportschuhe verkauft werden und die liegen auf einer Tischtennisplatte, whatever. Und das siehst du auch nur, die ist nur angeschnitten, ein bisschen. Das sind alles so, das werden so Kleinigkeiten miterzählt, Aber das ist so, das ist simpel. What you see is what you get. Mhm. So, du interessierst dich für Basketball, ja, du wirst wahrscheinlich irgendwo Bilder von einem auf einem Basketball zu sehen bekommen und die dir das verkaufen wollen, was du eigentlich gerade haben willst, so in die Richtung. Und das ist nicht dumm oder platt, es funktioniert leider nicht anders. Das weiß man aber leider erst, wenn man das selber mal, wenn man in der Verantwortung war, etwas zu fotografieren, was dem Zweck dient, dass es hinterher von irgendwem gekauft wird. Das heißt, einen Kaufanreiz schaffen. Oder es ist ja nicht immer nur der Kaufanreiz. Das hat sich übrigens total geändert. Vielleicht müssen wir mal eine allgemeine, jetzt schon wieder so einen Punkt in der Episode machen, über Werbefotografie im Allgemeinen. Mhm. Also so, wie sich Werbefotografie selber verändert hat. Weil, was total interessant ist, nur mal so als Punkt, das gilt nämlich dann auch für die Stillleben, dass in den, sagen wir mal, wo in den Zeiten, wo Werbung so richtig groß wurde, womit viel mit Fotografie gearbeitet wurde und so 70er Jahre, würde ich jetzt mal sagen, 1970er Jahre, wo auch die Drucktechnik so gut wurde und in den 60er Jahren auch schon, aber in den 70ern, wo es auch farbig wurde alles, dass dort noch damit geworben wurde ganz viel, was die Dinge können. Mhm. Da selbst bei einem Auto stand dabei, wie viel Zylinder dieses Auto hat und wie schnell das fahren kann und was weiß ich nicht, was da alles dabei stand. Das wirst du heute natürlich nicht mehr. Es interessiert niemanden mehr. Das ist mittlerweile ja nur noch, sind das Imagebilder, die nur noch das Image der jeweiligen Firma quasi tragen sollen. Und dann gibt es dazu noch die Produktbilder, die einfach nur das Produkt zeigen. Hey, wie, guck mal hier, sexy Produkt, das bin ich. Ich sehe total cool aus. Und wenn du auf Design stehst, dann kaufst du mich, weil ich bin die coolste Kaffeekanne der Welt. Aber du wirst dazu ja immer noch Bilder finden, die diese Kaffeekanne in irgendeinem Surrounding zeigt, was das Surrounding ist, was du gerne hättest. Also dieses Hügge-Ding oder solche Sachen.
Ja, die Argumente der Werbung und welches Argument das die Fotografie liefert oder mit unterstützt. Ja, das ist eine eigene Folge für sich. Ich glaube da.
Ja, IKEA hat übrigens ganz kurz, das ist mir scheißegal, ob ich das Werbung für mache oder nicht, kann jeder hier selber gucken. Hat total abgefahren Produktbilder gemacht von, ich glaube, Tellern oder sowas. Komplett anders. Also ganz wie so auf geknicktem Papier, so leicht rauschend, also mit so einem Rauschen drin, mit so einem Korn drauf, sieht total
analog
mutig
aus und ist mutig jetzt, weil analog ist. Nein, Quatsch.
Nee, mutig für einen Händler, der ja eigentlich nur ganz viel Krempel verkauft. ich guck mal, ich stelle mal einen Link da rein. Es sieht echt komisch aus.
Okay, ja.
Also für so einen Riesenhändler wie IKEA, die einfach ja nur ihre Teller verkaufen wollen in dem Fall. Ist das schon vom Feeling her, was das Bild angeht, schon interessant, würde ich sagen. Nicht, dass ich das geil finde, aber ich finde es interessant.
Ich bin gespannt auf die Ansichten.
Also ist dann auch ein Stillleben und gar kein so schlechtes, muss ich sagen. Okay. So ein paar Teller. Kann man schöne Sachen mitmachen. Hat Hans Hansen auch schon gemacht.
Kommen wir zurück nochmal aufs Stillleben. Also die Kunst, und da kommen wir vielleicht nochmal, also die Kunst des Arrangierens, das ist dann vielleicht auf jeden Fall eine der großen Klammern, die sich jetzt zwischen Produktfotografie und Stillleben ziehen lässt. Und auch eben, wie man Stichwort Ordnung und Chaos im Stillleben, also diese, das knüpft sich für mich an den Gedanken, die ich zu Anfang geäußert hat, im Sinne von, na, was ist da denn jetzt sexy dran, dass man doch, oder ich jedenfalls, oftmals bei Stillleben, auch aus den historischen Kontexten, denke, ja, hier sehe ich gut geordnete Dinge, technisch mal mehr, mal weniger präzise aufgenommen und neben der Leistung, dass das aufgenommen wurde in einer bestimmten Zeit etc. pp., ist es doch einfach so eine Übersichtlichkeit, die Ordnung da bietet, wo ich dann gerne mal denke, ja, das ist jetzt nicht, also eine Spannung erzeugt das nicht bei mir.
Ja, okay.
Und dieser Punkt, dass das Stillleben so sehr an Arrangements hängt, und damit ja dann aber ja viel zusammenhängt, auch ja, wenn man Arrangement weiterdenkt im Sinne von, inwieweit kommt vielleicht auch Bewegung in das Stillleben, also darf Bewegung stattfinden, darf Chaos stattfinden und Co. Das finde ich auch noch ganz interessant, inwieweit darf es auch nicht geordnet sein im Sinne von Ja, im Sinne von, dass es vielleicht auch kein, ja, vielleicht auch sowas wie, es gibt ja auch Stillleben, die Ekel erzeugen oder so, also auch andere Emotionen.
Oder erzeugen sollen.
Genau, andere emotionale Antworten, auch das gibt es.
Aber würde es Stillleben geben, die bei dir Ekel erzeugen? So wirklich das Gefühl von Ekel? Ich glaube da nämlich nicht dran.
Ja, Klaus Pichler hat ja so vermoderte Essen fotografiert. Ja, die sind auch.
Aber ist das wirklich eklig oder wissen wir, es ist einfach nur ein Foto davon? Ist das Essen eklig oder ist das Bild eklig?
Ich möchte dem Essen nicht näher kommen als auf dem Foto, als Foto
genau.
Sozusagen.
Aber dem
ja,
Essen
ja.
Und nicht
ja,
dem
ja,
Bild.
Ja, absolut, ja. Aber da muss ich jetzt vielleicht, also da muss ich auf jeden Fall dran denken.
Ja.
Und ja, also dieses, weil ich immer die hader zwischen dem, ist Ordnung jetzt langweilig oder ist Ordnung ein Ausdruck, eben den man dann wertschätzt aus Gründen des Konzeptes oder der, der eben dann, was du ausgeführt hast zur Produktfotografie, auch eines Nutzens und auch eines Aufwandes, der betrieben wird, einer Idee, die sich daran knüpft, auch vielleicht stellvertretend für eine ganze Firma. Aber es ist dann auch interessant, dass Beispiel IKEA, das bei dir so Anklang findet, dass es dann rausrutscht aus der Vermutung oder Annahme, was sonst praktiziert wird. Das ist ja auch, also wenn wir eben Fotos eines Unternehmens haben, das sich mit Einrichtungen beschäftigt, dann kommen wir ja auf Hunderte von Stillleben eigentlich.
Ja, Milliarden, also Trillionen. Ich glaube, das ist, da kannst du ja jeden Hersteller nehmen, also jeden, jeglichen Hersteller von einfach nur Küchenartikeln. Und du wirst dir bei allen wahrscheinlich nicht nur einfache Abbildungen von Tellern, Gabeln, Messer, Löffeln, Töpfen finden, sondern du wirst ja immer irgendwo auch so Stillleben-Arrangements finden, wo dann eine Zeit lang war es ja total cool, dass ich glaube, es wird mittlerweile nicht mehr so viel gemacht. Es war so vor 10, weiß ja mal vor 20 Jahren, hat das so angefangen, dass so auch gerne mal, weißt du, wenn dann hast du so einen Topf irgendwo auf dem Herd stehen und daneben liegen so Spaghetti einfach, aber ungekocht. Die liegen dann so daneben. Weißt du, damit das schön aussieht, so ein bisschen landhausmäßig. Oh, mir sind hier die Spaghetti umgefallen und die liegen jetzt hier
okay,
so daneben.
Aber dann ist also.
Weißt du, was ich meine? Das ist auch eine Form von Stillleben.
Ja, dann gibst du mir die Klammer, weil eben ich habe jetzt gerade die Frage in den Raum geworfen, was ist dann vielleicht der Mehrwert der emotionalen Antwort, wenn es nicht in einer Spannung oder in einer Frage liegt? Dann wäre es eher das Stillleben als ich lehne mich zurück wie an einem guten Sonntagnachmittag oder so.
Yeah. Genau.
Okay.
Ist alles
ja,
nicht so
genau.
Wild. Mit unseren Töpfen ist alles easy.
Guck mal, wie schön das aussieht, wenn die Tomatensauce verlaufen ist. Ja, wunderbar.
Ja, genau, wenn wir hier so Tomatensoßenspritzer haben oder da ist dann so was auch ganz gerne passiert ist, auf so Tellern, weißt du, noch so, wenn so Brotkrumen noch daneben liegen, sagt die Mutter, ja, wir haben zwar gegessen und das war voll cool, aber es liegt jetzt hier halt so ein bisschen. Alles super easy.
Nicht abwischen den Tisch, mach ein Foto, okay.
Ne, ja. Genau. Jetzt komm, wir machen schnell noch ein Foto, weil der Tisch ist noch dreckig. Keine Ahnung. Ja, passiert, finde ich okay, ist aber, glaube ich, extrem Zeitgeist. Also das ist natürlich was extrem Zeitgeistiges. Das findet, glaube ich, immer noch statt, aber wahrscheinlich wird man in so 20, 25, 30 Jahren oder so da drauf gucken und sagen, das waren die 10er Jahre.
Krümel.
So würde man heute auch nicht mehr machen. Krümel, überall Krümel, Krümel daneben und hier noch ein Basilikumblatt daneben und da noch eine Rispentomate, die im Hintergrund einfach auf dem Tisch liegt, was natürlich alles kompletter Blödsinn ist, weil ich behaupte jetzt mal, wenn du zu Mittag isst, liegen nicht ein paar Tomaten einfach daneben und so ein abgerissenes Stück Brot. Einfach so.
Ach, ja.
Aber als Stillleben, und ich würde sagen, das sind dann schon Formen von Stillleben, da hat man sich dann schon so ein bisschen abgeguckt, dass da noch was rumliegt. Es ist natürlich inhaltlich das, was ich eben meinte, ne? Es ist sich nur die Dinge abgeguckt, die irgendwo auf einem Tisch stattfinden. Und es gibt ja diese großen Essensstillleben, ne? Die gibt's ja auch, die gemalten, wo das ja eben auch so aussieht. So, und dann verdichtet man das so weit, bis es alles in ein so ein Produktbild passt mit ein paar Tellern und Tassen und Weihnachtsdeko oder so. Außer nee, bei Weihnachtsbildern habe ich das noch nicht gesehen. Das hat den Grund, da Weihnachten ist immer ganz ordentlich.
Das sagt auch viel aus.
Weihnachten ist immer ordentlich, ja. Das stimmt. Ich muss trotzdem noch einmal, möchte ich noch mal Lia Dias ansprechen, weil ich die Stillleben, die sie gemacht hat, fand ich richtig gut. Finde ich bis immer noch richtig gut. Sie hat ja einmal Tempora Morte. Das waren diese Tische mit den von diesen Marktständen, war das, glaube ich, oder?
Ja, genau. Das sind so ganz kleine Marktstände gewesen von Frauen, die in einer Zugstrecke quasi ihre eigenen Produkte feilgeboten haben. Und da ist ja auch der Hintergrund komplett dunkel, schwarz. Ja,
genau, immer dunkel. Und sie hat aber nämlich noch eine andere Strecke, ich glaube, oder ich weiß gar nicht, Strecke Plates oder so heißt Plates. Das, glaube ich. Und da sind immer Tiere mit drin. Und das finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, und hätte man sie vorher fragen müssen, ne? Hätte man ihr mal schreiben müssen, ob sie da eine Lichtfalle aufgebaut hat, dass immer, wenn ein Vögelchen kommt, das dann aus. Du nickst, ja, hat sie?
Ja, weißt du das weiß ich. Ja, okay. Genau, weil wir Lia Dias hatte ihre Ausstellung ja in der Galerie von Robert Morath. Von der wird sie ja vertreten mit Plates. Und genau dieses Thema war ja sofort da, denn die Bilder, vielleicht können wir ganz kurz, oder ich will ganz kurz reinspringen. Du hast gesagt, da ist immer ein Tier drauf. Es sind verschiedenste
Vögel,
Wildtiere,
oder Tierarten.
Genau, vom Eichhörnchen bis zum Vogel
bis zur
oder Schnecke, die da sich auf einem Gartentisch, auf ihrem Gartentisch zu einem verbliebenen Arrangement auf dem Gartentisch gesellen. Und genau da ist man ja sofort dabei und denkt sich, wie hat sie denn das Eichhörnchen oder die Meise oder wie auch immer so eingefangen? Und das hat tatsächlich mit einer Fotofalle, wenn man so will.
Ja, super. Mhm. Da sind so geile Bilder dabei. Es gibt dieses Bild, schwarzer Rabe, glaube ich, weißes Tischtuch. So ein paar Gläser, ultra gut. Kann ich jetzt schon sagen, nehme ich auf unsere Einkaufsliste.
Oh ja.
Vielleicht muss ich sie auch mal fragen, weil das ist ein Foto, das hätte ich sehr gerne.
Oh ja, dann frag sie. Ihr seid beide in Hamburg verortet. Ihr solltet euch über den Weg laufen.
Ja, wir sind uns witzigerweise, Lia, wenn du das jetzt hörst, das war ein komischer Moment. Ich bin mit dem Fahrrad in eine Straße eingebogen und sie kam mit ihrem Fahrrad so, dann haben wir uns kurz gewunken und sind so beide in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Ja, wir laufen uns über den Weg, auch manchmal an Orten, wo wir uns das nicht erwarten. Egal.
Ja, aber ihre Bilder sind große Klasse. Also es gibt auch ein Bild, wo ich glaube tatsächlich nur noch die Pfoten einer Katze, Hinterläufe, glaube ich, drauf sind.
Gibt's nicht auch eins, wo die Katze so auch in die Kamera sogar guckt? Ganz
ja,
langsam.
Das ist also wirklich toll und man hat auch den Waschbären dabei und so, also wirklich eine Taube und so, also das Leben, das Wildleben im Garten und verschiedenste Tischtücher und Gläser und Co., die dann da inspiziert werden. Also das ist eine tolle Arbeit und macht Spaß, die zu betrachten, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und jetzt natürlich die Frage, aber du würdest schon sagen, dass es noch Stillleben sind und das, obwohl wirklich Leben drin ist, ne? Es sind ja Tiere, es sind ja Lebewesen mit abgebildet.
Ja, weil man, glaube ich, Stillleben mittlerweile im Sinne dieser zugesprochenen Symbolhaftigkeit nicht mehr nur in dem Vergänglichkeitsaspekt betrachtet, also der bereits Verstorbenen, sondern auch in diesem, also das ist ja, Lias Fotos sind ja mit dem Tisch und den Objekten und dann dieser sympathischen Störung, die lebenden Tiere da reinbringen, noch viel mehr Stillleben, als dass sie Tierbilder sind. Also
total.
Und da würde ich den Unterschied machen. Und wenn es jetzt, und Tierbilder verknüpft man immer mit dem lebenden Tier, aber da ist es so sehr im Vordergrund, dass das eben ein Tierbild ist. Und bei Lias Arbeit Plates ist schon die Plate, also der Tisch und das Tischarrangement im Vordergrund und das Tier kommt als Element hinein. Und deswegen würde ich es immer noch als Stillleben charakterisieren.
Ja, ich würde es auch deshalb als Stillleben noch zusätzlich bezeichnen, weil ich mir am Anfang nicht sicher war, ob das alles ausgestopfte Tiere sind. Weil durch die Fotografie ja nicht ganz klar ist, das könnten ja auch alles einfach Tierattrappen, ausgestopfte Tiere, was auch immer sein. Niemand sagt, obwohl, nee, bei diesem einen Bild, wo diese Katzenpfoten drin sind, also es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Bilder. Wie gesagt, das, wenn man sich diese Strecke durchguckt, wir werden das verlinken, kommt man irgendwann zu so einem Bild, wo auf den ersten Blick kein Tier zu sehen ist, und dann sieht man das an so einem Glas gerade so eine Schnecke. Das ist schon cool. Und da frage ich mich auch, hat die Schnecke diese Fotofalle ausgelöst? War die so schnell?
Ja, das kann ich nicht beantworten. Das wäre dann noch eine Frage, die wir klären müssen mit Lia, ja.
Ja, ist sie einfach rausgegangen und gesagt, oh, da läuft ja gerade eine Schnecke im Glas hoch. Ich gehe mal ganz langsam zu meiner Kamera und mache mal gleich ein Foto.
Weil sonst die Schnecke ja schnell dauern. Flüchtet.
Ja, sonst ist die Schnecke weg.
Ja, also ja. Das ist auf jeden Fall eine tolle Arbeit. Und ja, ich meine, an sich ja auch, Fakt einfach ist, dass man ja in der Frühzeit oder in der Malerei oft ja auch ausgestopfte Tiere genommen hat, weil Lebendige quasi nicht stillgehalten hätte und sie dann lebendig gemacht haben. Und mit der Fotografie hat man ja immer nun den Stillstand und fragt sich dann manchmal, ob ausgestopft oder lebendig. Aber die sind alle Mitbewohner in Lia Dajes Garten.
Ja, also wenn man da durchguckt, dann wird einem das auch natürlich schnell klar. Deshalb kam ja meine Frage, ob sie das mit so einer Fotofalle gemacht hat oder ob sie so viel Zeit hatte, da 4 Jahre lang zu sitzen. Keine Ahnung,
wie lange das daran kollaboratives Arbeiten mit Wildtieren.
Ja, genau. Darf man das überhaupt? Nee, finde ich eine tolle Arbeit. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich muss noch eine zweite Arbeit, die mich früher beeindruckt hat, und zwar von Michael Weseli. Der hat Blumenstillleben gemacht. Ja. Und Michael Weseli macht immer so Langzeitbelichtung, und der hat Blumenstillleben gemacht von Blumen, und zwar hat er die über durchschnittlich wahrscheinlich so bestimmt 7 Tage oder so belichtet und hat damit quasi immer, wie sie so in sich zusammenfallen.
Ja,
also die sind auch toll. So Bewegungsunschärfe. Die sind auch nicht schlecht. Mhm. Was interessant ist, dass man, dass es da deutlich komplizierter ist, zum Beispiel Licht zu setzen, weil du musst 7 Tage belichten, das heißt, du ganz wenig Licht, da darf eigentlich gar kein Licht drankommen, weil du 7 Tage belichtest. Und trotzdem funktionieren die haben manchmal auch so eine geile Farbigkeit, weil er so die Blumen dann auf so einem, ich glaube, roter Untergrund, gelber Hintergrund, und dann hat er auch mal so, wahrscheinlich waren es Rosen oder Tulpen, ich weiß nicht genau, die dann so langsam den Kopf hängen lassen, und das wird dann, das ist eine schöne Form. Also die Bilder sind auch echt schön, muss ich sagen. Nicht nur schön, sie erzählen auch so ein bisschen was, und die sind deutlich näher wieder an der Idee von so einem Vanitas-Moment, dieses
absolut.
Da geht die Luft raus, das Leben schwindet, und die lassen die Köpfe hängen. Und das ist eigentlich naheliegend, das so zu machen, aber er hat es, glaube ich, wirklich mehrere Tage.
Mhm. Ja.
Ich glaube, wahrscheinlich durchschnittlich so 7, 8 Tage dürften das gewesen sein. Finde ich auch gut, zusätzlich zu den Lia Dajes-Bildern, obwohl sie komplett unterschiedlich sind.
Ja, schöne Arbeit.
Also wären beides Bilder, die ich auch gerne hätte.
Gut, dann packen wir doch beide auf die Einkaufsliste. Ja, ich bin absolut d'accord, gehe ich mit.
ein Weseli-Bild und ein Dajes-Bild. Ja. Ja, schön. Finde ich gut. Ansonsten müssen wir noch, ich hätte schon wieder fast vergessen. Wir haben Ende letzten Jahres oder in der ersten Episode in dem Rückblick im Jahresrückblick Anfang des Jahres haben wir eine kleine Verlosung gemacht und da haben natürlich Leute auch mitgemacht, und eine Person hat auch gewonnen, Femi Ö, mehr sage ich nicht, hat auch das Buch von Jenny Schäfer bekommen.
Herzlichen Glückwunsch. Applaus.
Herzlichen Glückwunsch. Genau, das haben wir jetzt in jeder Episode vergessen zu erwähnen, dass es natürlich auch eine Gewinnerin gab, beziehungsweise ein Gewinner. Und ja, alles herzlichen Glückwunsch. Sollte per Post dann natürlich auch angekommen sein. Beim Zuhören bitte, wenn nichts angekommen ist, bitte einmal schreiben. Aber ich glaube, wir hätten es schon mitgekriegt, wenn es nicht angekommen wäre. Ja, hast du sonst noch was?
Nee. Gerade nicht. Ich schwelge gerade im Kopf in den Bildern, die wir zuletzt genannt haben, und lehne mich zurück, wie es sich für Stillleben gehört.
Ja, genau. Ah, warte, ich muss dir eine Sache noch zeigen. Ich habe in meiner Bachelorarbeit auch ein Stillleben gemacht. Das zeige ich dir. Ich habe wirklich ein Bild.
Es gibt wieder einen exklusiven Alexander Hagmann-Moment. Jetzt schwindet Alex gerade raus. Ich sehe ihn gerade nicht und wird jetzt das Bild holen aus seiner Bachelorarbeit. Ich bin gespannt. Trommelwirbel. Trommelwirbel für Alex.
Das eigentliche Bild, das ist ein Seitenprojekt. Das ist,
oh mein Gott,
fotografiert. Und das, was du als Reflexion da so siehst, ist auch zum Teil extra so drauf. Das ist aber eigentlich nur ein Seiten, Bild, weil eigentlich hatte ich das verpackt. Also es waren alles verpackte, also in Plastiktüten verpackte Obstsachen und so. Und das ist nur eins, das habe ich gemacht, eins ohne. Und dann habe ich davon, aber das ist eigentlich ein Polaroid. Und hier unten diese ganzen Reflexionen, das ist so ein bisschen Dörte Eisfeld-mäßig, fällt mir gerade auf. Habe ich extra gemacht, damit das Ganze so eine Haptik bekommt. Also diese Reflexionen habe ich dann mit einer Lampe da so drauf gemacht und habe dann ein Repro von diesem Polaroid gemacht. Und dann hat das so Ölgemälde-mäßig. Fällt mir jetzt nur gerade eingefallen. Ich habe ja auch mal so Stillleben.
Ein fotografiertes Ölgemälde, ein Original Hagmann. So wunderbar.
Ein Original Hagmann. Aber das Original mit den Plastiktüten ist noch besser. Da sind die Weintrauben und so alle noch in dieser Trageplastiktüte.
Da hätte ich dann gern eine Ansicht auch.
ja, okay, kriegst du. Muss ich raussuchen. Das Doofe ist, das ist im Original, das ist ein Original, also das ist ein analoger Farbabzug. Also ich habe davon keine gute digitale Datei.
Ah, okay.
Das sieht nur im Original, davon,
ja,
das ist ein Unikat.
Handwerk.
So, also ich habe, genau, das ist Handwerk. Davon habe ich Handabzüge gemacht im Labor. Und ich habe das mal versucht zu scannen. Ich habe es nicht so geil hingekriegt, wie sie geprintet aussehen. Aber ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwo eine Datei, die wenigstens eine Idee davon erahnen lässt, wie das ungefähr aussieht.
Oh, wunderbar.
Das können wir ja auch auf deine Einkaufsliste
gerne
machen.
Gerne, genau.
Das hättest du auch gern zu Hause. Das ist auch richtig teuer.
Ja, es ist ein Unikat, hallo?
Das stimmt, das stimmt wirklich. Es ist tatsächlich, ich habe davon von dem Bild, was ich eigentlich meine, das hier ist ja nur so ein Nebenprodukt, davon habe ich tatsächlich, glaube ich, nur eins. Krass, oh oder? Gott. Ich habe nur ein einziges davon. Einen einzigen sauberen Abzug. Heile, ich will mal gucken, wo das ist, weil das echt schön ist. Naja.
Also, das ist jetzt der Spoiler, der Spannungsbogen.
Der Spannungsbogen, und, mal gucken. Wenn ich das schaffe, dann packe ich es irgendwo mit rein. Ich suche das mal. Wunderbar. Muss ich nächste Woche mal bei mir im Atelier gucken.
Danke.
So, Miriam.
Wir hören uns.
Also, tun wir, wenn du nichts mehr hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag.
Ja, auch. Bis bald.
Au revoir.
Au revoir.